Bottles Metal Podcast. Heute mit dem Thema:
Alles Gute zum 30. Heart of Darkness.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 90. Folge von Metal Markus Metal Podcast. Und eben im Intro habt ihr die Stimme vielleicht schon erkannt, die euch da erzählt hat, worum es in der 90. Folge geht. Es geht um das 30. Jubiläum vom Album Heart of Darkness von Grave Digger. Und wer könnte am anderen Ende dieser Leitung sein, wenn nicht der Reaper himself, Chris Boltendahl. Hallo Chris.
Einen wunderschönen guten Tag.
Wie geht es dir?
Mir geht's ausgezeichnet. Viel zu tun. Wir haben ja jetzt wieder angefangen mit Shows. Wir hatten ja einen kurzen Break von Mitte Februar bis Mitte April. Und jetzt geht's wieder volle Kanne los. Und da freuen wir uns auch drauf. Wir haben letzte Woche schon gespielt in Blieskastel-Bierbach. Und war auch sehr gut. Und nächste Woche geht's weiter mit dem No-Playback-Festival. Und ja, wir sind da sehr gut gestimmt, was die Zukunft angeht.
Das klingt hervorragend. In diesem Jahr feiert ihr gleich mehrere Jubiläen. 45 Jahre Grave Digger, da seid ihr ja auf Tour. Und das Album Heart of Darkness wird 30 Jahre alt und euer Hörbuch oder dein Hörbuch ist in diesem Jahr 20 Jahre alt geworden. Jedenfalls die Version, die ich hier vorliegen habe. Das ist schon eine ganze Menge. Wahrscheinlich würden uns noch weitere Dinge einfallen. Ich glaube, 25 to Life müsste dieses Jahr dann ja 20 Jahre alt werden. Ist das auch richtig?
Theoretisch schon, ja.
Theoretisch heißt, wir wissen es beide nicht so genau.
Wollen wir mal so sagen, ich überblicke das nicht alles. Ich weiß, dass wir 45 Jahre Geburtstag haben und welches Album jetzt wie, wo, wann erschienen ist, das müsste ich halt erst mal nachschauen und dann auch schauen, ist das ein Jubiläum oder nicht. Aber sowas erfährt man immer relativ gut durchs Internet. Muss man nur bei Facebook gucken, da gibt es dann genug Leute, die irgendwie posten, oh, 30 Jahre Heavy Metal Breakdown oder 40 oder 50, keine Ahnung. Und da hole ich mir dann meine Informationen her.
Also bist du wirklich jemand, der diese Information von den Fans stellenweise mitgegeben bekommt und sich dann denkt, ach stimmt, kann ich ja gut mal jetzt benutzen sozusagen.
Wollen wir mal so sagen, ich mache ja eine ganze Menge für die Band. Wie ich eingangs auch schon mal gesagt habe, bin eine Ein-Mann-Firma plus einem Konzertbooker. Und wenn ich mich da auch nur drum kümmern würde, dann würde es doch etwas ausufern, sage ich mal.
Das vollste Verständnis meinerseits dafür. Ich kenne das selbst. Manchmal kriegt man gar nicht so genau mit, was passiert ist, weil man hat das ja vielleicht auch gar nicht so bewusst auf der Pfanne. Also mir ist es halt nur sehr bewusst mit den 30 Jahren zu Heart of Darkness, weil das damals mein erstes Gravedigger-Album war, das ich mir gekauft habe. Und von daher habe ich das immer sehr präsent, dass es in diesem Jahr wirklich 30 Jahre alt ist. Ich habe mir ja mal ein paar Zahlen, Daten und Fakten zu dem Album rausgesucht. Es ist wirklich, wenn wir heute hier aufnehmen, tatsächlich 30 Jahre alt, denn die Erstveröffentlichung war am 3. April 1995. Es enthält 9 Songs. Und die Spielzeit der regulären Auflage liegt bei 56 Minuten und 10 Sekunden. Das heißt, im Durchschnitt dauerte ein Song auf dem Album 6 Minuten. Und das ist für die Verhältnisse von Grave Digger schon etwas Besonderes, oder?
Auf jeden Fall. Ich glaube, das liegt da in erster Linie daran, dass so 2-3 längere Songs drauf sind, wie natürlich der Titeltrack Heart of Darkness war ja eigentlich auch unser erster richtiger Konzeptsong nach der Konzeptseite von Wargames. Und 30 Jahre, ich kann mich sogar noch an einen Bonustrack erinnern, glaube ich, es war Dolphin's Cry, ist glaube ich, aber da kommen wir wahrscheinlich später nochmal zu, da bist du wahrscheinlich besser informiert als ich.
Du bist richtig abgebogen, Dolphin's Cry ist einer der Bonustracks, es gab 2, der andere hört auf den Titel My Life, das heißt also die limitierte Erstauflage, die es von diesem Album gab. Habe ich hier in der Hand, da ist ein Sticker drauf, Limited Edition, 6666 Stück und mit Grave Digger Aufnäher. Jetzt muss ich dir nur eine Sache sagen, bei meiner Auflage war nie dieser ominöse Aufnäher dabei, aber ist jetzt nicht weiter schlimm. 6666 limitierte Stücke. Heutzutage wäre man damit ein Big Seller, glaube ich, oder? Wenn du 6666 Platten verkaufst, so kurzzeitig. Oder ist das eine falsche Wahrnehmung meinerseits?
Nee. Das ist leider die pure Tatsache. Ich glaube übrigens, in meiner Auflage war auch kein Aufnäher dabei. Vielleicht gab es den auch gar nicht. Sondern es wurde nur damit geworben. Aber wenn du heute 6.666 Scheiben verkaufst, da bist du schon ganz weit vorne.
Aber damals habt ihr wohl wesentlich mehr verkauft, denn nach dem, was ich so recherchiert habe, seid ihr mit diesem Album zum ersten Mal gechartet. Die höchste Chartplatzierung war Platz 73 und ihr habt es sogar geschafft, 8 Wochen in den Charts zu bleiben. Also jetzt mal als Vergleich, Tunes of War gilt ja allgemein irgendwie als das erfolgreichere Album, das hat damals aber nur den 81. Platz erreicht und war auch nur, also beides in dicken Anführungsstrichen, 4 Wochen in den Charts. Wie habt ihr oder wie hast du das damals wahrgenommen, zum ersten Mal in den Charts aufzutauchen?
Ja, wir waren natürlich schon die Könige, sag ich mal, ne? Wir waren von heute auf morgen plötzlich eine Chartsband und das haben wir natürlich auch gebührend abgefeiert. Ich denke mal, an dieses Chartsystem wurde ja immer wieder irgendwie umgestellt. Und in der heutigen Zeit, seit einigen Jahren, zählt ja so und so nur noch der Umsatz, gar nicht mehr die verkauften Einheiten. Daher macht ja auch jede Heavy-Metal-Band oder überhaupt eher die Bands, die in die Charts wollen, diese Special Limited Editions, um so viel Umsatz wie möglich zu generieren. Die Charts heute sagen gar nichts mehr über Verkaufszahlen aus im Endeffekt. Und damals, klar, Tunes of War war weniger Wochen in Charts, hat weitaus mehr verkauft als Heart of Darkness. Da war schon das erste Beispiel. Und ich glaube, die höchste Platzierung, die wir jemals hatten damals, vor der Jahrtausendwende, war mit Excalibur Platz 23. Und mit Symbol of Eternity, dem vorletzten Album, waren wir tatsächlich in den Top 10, das erste Mal.
Ja, das sind schon Dimensionen, da freut man sich. Vor allem muss man ja auch bedenken, 95, da hieß Platz 73 auch noch wirklich was, ne? Also da stand auch noch eine ziemliche Menge an verkauften Einheiten hinter. Jetzt mal zu was anderem. Heart of Darkness ist ein Album, wo ich immer so die Wahrnehmung habe, davon haben es nicht viele Songs geschafft, langzeitig in der Live-Setlist aufzutauchen. Gibt es dafür nach deinem Ermessen einen Grund oder ist die Scheibe jetzt einfach mittlerweile viel zu alt?
Da muss ich hier widersprechen, weil wir haben immer wieder Songs von Heart of Darkness gespielt. Gerade Circle of Witches war ein relativ angesagter Song.
Das stimmt.
Und in der neuen Setlist spielen wir tatsächlich auch The Grave Dancer wieder. Und da hat es schon immer ein oder andere Song auf jeden Fall auch in die Setlist geschafft. Leider ganz selten mal der Titelsong. Der ist ja schon relativ kompliziert und man braucht auf jeden Fall auch Backing Tracks, um halt auch die Atmosphäre zu schaffen. Und da wir ja auch eigentlich keine Backing-Track-Band sind und auch seit neuestem auf komplett Keyboard und alles verzichten, wäre das halt nicht so angesagt.
Kann ich voll und ganz nachempfinden. Also ich weiß schon, dass ihr die beiden Songs, also gerade The Grave Dancer und Circle of Witches, relativ oft im Programm hattet. Aber ansonsten kann ich mich nicht entsinnen, wirklich mal Songs davon großartig gehört zu haben. Also ich würde denken, Songs von Tunes of War oder Knights of the Cross haben da mehr Langzeitwirkung entfaltet. Aber vielleicht ist das auch nur meine Interpretation des Ganzen.
Ich würde ganz gerne noch was anmerken. Die Songs von Heart of Darkness sind ja auch relativ komplex, sag ich mal, ne? Die haben ja auch schon, wie immer mal in der Historie von Gravedigger, so einen leicht progressiven Touch. Und nicht alle Songs eignen sich tatsächlich für den Live-Betrieb. Nehmen wir mal den ersten Shadowmaker. Der wäre in der heutigen Zeit für die Band nicht mehr altersgerecht, weil er viel zu schnell ist. Und ich glaube, irgendwas mit Demons gibt es da noch drauf und so. Und das sind so relativ viele Songs, die zum Hören klasse sind, aber in der Live-Version dann nicht so funktionieren.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe mir jetzt in Vorbereitung für die Aufnahme heute das Album natürlich nochmal intensiv angehört und habe auch bei vielen Songs gedacht, okay, das ist schon vom ganzen Aufbau und vom Arrangement ein wenig, wie du es auch schon gesagt hast, komplexer. Ne? Das ist nicht 1, 2, 3, 4 und ab geht die wilde Fahrt. Da sind ja stellenweise auch Songs, die längere Intro-Passagen haben oder auch mal so ein paar Timing-Wechsel. Also ja, kann ich nachempfinden, dass das für die Live-Umsetzung nicht immer unbedingt so ganz geeignet ist. Wollen wir mal die Tracks so einzeln durchgehen. Tears of Madness ist das Intro, 2 Minuten und 9 Sekunden lang. Ja, das ist, glaube ich, so ein Produkt seiner Zeit damals gewesen. So ab, ich hätte gesagt, Ende der 80er wurde es modern, dass ein Heavy-Metal-Album ein orchestrales Intro braucht. Fällt dir irgendwas Besonderes dazu ein? Mir fällt nur ein, dass es mit 2 Minuten 9 verdammt lang für ein Intro geworden ist.
Ich würde mal so sagen, Intren waren ja in der damaligen Zeit also ein Klassiker für Heavy-Metal-Alben. Und da haben wir auch ganz gerne mal zugeschlagen, was man ja auch auf späteren Veröffentlichungen immer wieder hört. Jetzt mittlerweile ist das so ein bisschen abgegriffen und wir haben ja auch darauf verzichtet, jetzt auf ausufernde Intren auf den letzten Scheiben. Aber es ist schon ein Produkt der damaligen Zeit. Ich habe es auch gar nicht mehr im Ohr.
Ist ja auch nicht von euch komponiert, wenn ich das hier im Booklet richtig lese. Also insofern sei es dir vergeben. Der eigentliche Opener, den hast du eben schon kurz angesprochen. Shadowmaker heißt er. 5 Minuten 39 Sekunden lang. Und ja, der ist wie ich. Ja, ob ihr ihn heute nicht mehr spielen könnt, müsstest du jetzt beurteilen. Ich traue euch das schon noch zu, aber es ist, glaube ich, so ziemlich einer der schnellsten Songs, die auf diesem Album enthalten sind. Und ich kann mich entsinnen, dass ich ihn tatsächlich einmal live gehört habe. Das war bei eurer 20 Jahre Gravedigger Jubiläumsshow in Bochum in der Zeche. Und kannst du dich dunkel daran erinnern, was damals passiert ist?
Ja, wahrscheinlich hat irgendeiner die Geschwindigkeit nicht halten können oder so und sich verspielt.
Also, ich war in meinem Leben auf sehr vielen Konzerten und diesen Song habt ihr damals, glaube ich, ziemlich aneinander vorbeigespielt, weil als der Song vorbei war, hast du dich selbst kaputt gelacht und meintest so, ja Leute, das ist das, was man nach 20 Jahren auch immer noch einen Griff ins Klo nennt. Und ich fand das sehr schön, wie locker ihr damit umgegangen seid, weil ich glaube, der Großteil der Leute hat es gar nicht gemerkt, dass da irgendwas nicht so lief, wie es eigentlich geplant war. Aber ich fand es damals sehr schön, wie man so souverän einfach sagen kann, ja, dumm gelaufen, aber war live. Ne? Was soll man dann auch anders sagen?
Ja, auf jeden Fall. Aber das Problem ist einfach, wenn du in dieser Geschwindigkeit spielst und irgendeiner, sag ich mal, einen kurzen Fehler einbaut, dann fliegen halt alle. Das ist wie bei der Formel 1, so verschaltest dich und alle fliegen einfach raus. Ne? Das ist, geht so schnell bei so einem Song. Wir spielen generell nicht mehr diese ganzen wahnsinnig schnellen Stücke, die wir ja auch haben, weil sie live einfach die Leute nicht mitnehmen. Na, das ist gut, wenn du das auf der Platte machst und für die Leute zum Hören, aber also diese Mittempo, Abtempo, Mittempo-Geschichten oder noch langsamer, das knallt live auch wesentlich mehr, macht mehr Spaß und die Leute können auch einfach viel mehr mitgehen, als wenn du denen da die Ohren zuprügelst. Ne?
Ja, dann passt es ja, dass der nächste Song, der ist, den ihr auf der letzten Tour auch mal wieder ausgepackt habt, The Grave Dancer. Den würde ich schon so als einen der großen Klassiker des Albums bezeichnen. Und der ist jetzt ja auch, ja, das ist eher ein Groover, oder? Der geht nicht so ultra ab. Das ist schön zum Headbang oder auch zum Mitklatschen. Und wenn ich mich so erinnere, ist er jetzt, ja, wann war es? Anfang Februar im Tourrock auch sehr gut angekommen. Und ich habe mich sehr gefreut, weil ich ihn wirklich das erste Mal live gehört habe. Obwohl ich Gravedigger schon zahllose Male live gesehen habe. Was ist deine Erinnerung an diesen Song und auch textlich vielleicht? Worum geht's eigentlich?
Ja, das ist schon so ein Klischeetext, ne, sag ich mal. Das, da geht's halt um, der Reaper tanzt auf deinem Grab, er freut sich an deinem Tod. So, was wir schon des Öfteren mal verwursten, diese Art von Text. Ich weiß noch, dass das Album King of the Kill von Annihilator damals sehr populär war zu der Zeit. Und Uwe, unser damaliger Gitarrist, ein Riesenfan plötzlich war von Annihilator und viele Einflüsse mit in dieses Album gebracht hat. Und The Grave Dancer gehört auch dazu, dieser Taktumdreher und so. Und aber ansonsten finde ich es eine super Nummer, eine sehr groovige Nummer und der Refrain ist auch gut zum Mitsingen. Und daher haben wir ihn einfach jetzt auch wieder in die Live-Sette mit reingepackt.
Annihilator, also meinst du damit diese enge Verzahnung der Rhythmusgitarre auf den Schlagzeugbeat? Weil das ist ja so das, was Annihilator ausmacht.
Genau, das war eigentlich so, so ein bisschen der Vorreiter dieser Art von Musik. Und Uwe war ein Riesenfan davon und er hat das schon mit in diese Produktion eingebracht. Ne?
Das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten. Der nächste Track, der ist jetzt so ein bisschen obskurer. Hast du eben auch schon mehr oder weniger angesprochen. Er hört auf den Titel Demon's Day, ist eine wirklich lange Nummer, 7 Minuten 28. Und auch jetzt ohne irgendwie Hörspiel-Intro, wie später bei Circle of Witches, also 7,5 Minuten, für manche Leute dann ja quasi schon ein Longtrack. Und der wird ja eröffnet von einer akustischen Fassung des eigentlichen Refrains und irgendwie erinnert mich dieser ganze Vibe sehr stark an Iron Maiden. Die haben ja aber auch erst 95 so mit diesem Aufbau angefangen, dass du ein ruhiges akustisches Intro hast. Und danach ja, ist das auch eher ein Stampfer, würde ich mal sagen. Und auch textlich, Demon's Day, also ich hätte gedacht, da geht es darum, sich an jemanden zu rächen. Oder habe ich das völlig missverstanden?
Nee, das stimmt schon. Ich weiß aber nicht mehr, um wen es da ging, an wem wir uns rächen wollten. Wahrscheinlich an irgendeinem von einer Plattenfirma oder einem Manager oder so. Nein, ich finde die Nummer wirklich, die ist wirklich sehr gelungen. Ein schöner Albumtrack. Hab auch die Melodie vom Refrain direkt im Kopf, wenn man den Titel nennt. Und so soll es eigentlich auch sein. Und vom Riffing her fand ich den auch sehr stark. Und ja, ist auf jeden Fall eine schöne Nummer. Aber auch da, sag ich mal, keine wirkliche Live-Nummer. Ja, aber eine schöne Albumnummer, die man sich wirklich gut zu Gemüte führen kann.
Und dann kommen wir zu einem Song, der leider heutzutage aktueller denn je ist. Er hört auf den Titel War Child. 6 Minuten, 9 Sekunden, aber er hat mindestens 40 Sekunden ein Spieluhr-Intro, was ja nicht so ganz zum Text hinterher passt, weil da hört man ja auch Babygeschrei und das besungene War Child ist ja laut Textaussage 12 Jahre alt. Das war aber auch wahrscheinlich ein Produkt seiner Zeit damals, oder? Also die Idee hinter War Child, die Idee, über ein Kind zu singen, das ja durch den Krieg seine Eltern verloren hat und sich jetzt an den Übeltätern rächen möchte.
Ja, das ist ein Song eigentlich über die Kindersoldaten, die es ja gerade in Afrika auch relativ viel gibt. Und das stand so ein bisschen Pate, so als Idee. Ja, dieses Kindergeschrei ist natürlich auch, sag ich mal, wieder so eine Atmosphäre zu schaffen. Ich finde ihn auch ein sehr starker Song. I'm a Little War Child, auch da bleibt der Refrain relativ gut kleben. Auch den haben wir öfter schon mal live gespielt in der damaligen Zeit. Und ja, ich finde, War Child ist schon so ein relativ klassischer Gravedigger-Song auch.
Und ein Song, der in der heutigen Zeit sich vielleicht sogar ganz gut nochmal in der Setlist machen würde, abgesehen wieder vom Thema Geschwindigkeit, der ist natürlich relativ flott, weil es ja, wie ich eingangs ja sagte, ein Thema ist, das immer noch aktuell ist, Krieg allgemein. Mal eine Frage dazu, findest du, dass man sich als Band klar zu politischen Themen positionieren muss oder ist das sowas, wo du denkst, oh, lass da bloß die Finger von, sonst gibt das nur Ärger hinterher?
Ja, ich persönlich nutze jetzt die Band Gravedigger nicht für politische Statements. Ich baue immer wieder mal was in meine Lyrics mit ein, aber das ist für mich eigentlich selber eine Aufarbeitung, die ich für mich selbst betreibe. Aber ich sage jetzt mal so, wir sind nicht die Toten Hosen, wir haben nicht so einen riesen Output, ne, um sich da auch zu positionieren, dass die Band Gravedigger natürlich auch absolut gegen rechts ist, machen wir auch keinen Hehl raus. Aber ich sehe Gravedigger mehr als Entertainment. Und das war mir immer wichtig, auch in den heutigen oder auch in den damaligen Zeiten, in schwierigen Zeiten, dass die Leute einfach mit der Band und der Musik der Band einfach einen Space haben, wo sie mal auf andere Gedanken kommen, ja, und abfeiern oder sich in die Musik fallen lassen können und nicht immer mit dem aktuellen Taggeschehen konfrontiert werden müssen. Daher sehe ich uns eher so auf einer Schiene wie Iron Maiden oder Judas Priest, mehr so als klassische Heavy-Metal-Entertainment-Band.
Ja, das kann man, glaube ich, sehr gut so stehen lassen. Und du hast ebenso schön gesagt, dass man sich mal in die Musik fallen lassen kann. Beim nächsten Song kann man das ja, also wenn nicht bei dem, bei welchem dann, Heart of Darkness, der Titeltrack des Albums, 11 Minuten 56. Und wenn ich mich nicht völlig irre, auch bislang, nee, nicht euer einzigster Track, ne? Fields of Blood ging, glaube ich, auch über 10 Minuten. Aber damals war es die erste Nummer von euch, die magische 10-Minuten-Grenze geknackt hat. Und Heart of Darkness, ich würde mal denken, das ist jetzt nicht von dem gleichnamigen Buch inspiriert, sondern eher von dem Film Apocalypse Now.
Genau, wir haben eigentlich die Schnellversion des Films dort verarbeitet. Ich glaube, der Film geht ja irgendwie 2,5 Stunden oder 3 oder ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, da war ich, glaube ich, so Anfang 20 oder so. Da bin ich, glaube ich, sogar aus dem Kino raus, weil er hatte so eine böse, düstere Atmosphäre, dass das irgendwann nicht mehr zu ertragen war. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum wir diesen Song mal da aufgearbeitet haben als Track. Und es passte auch ganz gut, sage ich mal, mit dem Cover zusammen damals von Andreas Marschall. Ja, ich finde den sehr gelungenen Track und hat auch schon eine Menge Spaß gemacht und war ja eigentlich auch mehr oder weniger so eine Initialzündung für Tunes of War hinterher, für das eigentliche Konzeptalbum.
Der Song besteht jetzt ja aus mehreren eigentlich völlig verschiedenen Teilen. Wie hat das damals funktioniert? Also wie komponiert man eine 12-minütige Nummer mit so vielen verschiedenen Parts? Also setzt man sich wirklich hin und sagt, Leute, wir möchten was über Apocalypse Now machen und da muss eine düstere Stimmung herrschen, also brauchen wir Chorpassagen und auch mal Akustikgitarren und sowas. Oder wie hat sowas damals funktioniert? Kannst du dich noch erinnern?
Ja, das ist ja schon so, weil sobald du an konzeptionelle Sachen rangehst, musst du ja auch mit Atmosphäre arbeiten, ne? Und wir haben ja einen Teil der Atmosphäre dann versucht, aus dem Film zu übertragen in den Song. Auch gerade die Sequenz mit den Hubschraubern und dem Wagner-Thema. Und das war uns auch schon wichtig. Und ja, es war ein ganz guter Versuch, sag ich mal, was ja dann in dem Konzeptalbum Tunes of War mehr oder weniger seine in Anführungsstrichen, seine Vollendung gefunden hat. Oder mit späteren Alben, Knights of the Cross oder Excalibur. Aber man überlegt schon, wie kann man den Song pimpen, um dann die Atmosphäre zu schaffen, ne? Bei Tunes of War war es hinterher sehr witzig, dass wir so Kriegsszenen nachgestellt haben im Studio mit klappernden Mikroständern als Schwerter und solche Geschichten. Wenn man uns da gesehen hätte, hätte man wahrscheinlich gedacht, wir sind bekloppt oder so. Aber gerade bei Heart of Darkness war es da natürlich schon ein bisschen schwieriger, weil wir natürlich nicht die Originalsequenzen aus dem Film nehmen konnten, ne?
Also ich finde vor allem den Mittelpart, wie du eben schon sagtest, wenn dann Hubschrauber oder sind das nicht auch Gewehrschüsse? Ich bin mir gerade nicht sicher, was so wunderbar auf den Takt dann noch aufliegt. Also das ist wirklich schon ganz großes Kino, hat mich damals mit 14 Jahren schwer beeindruckt, das weiß ich noch. Da habe ich gedacht, wow, das ist ja mal richtig cool. Das ist Storytelling mit Musik.
Ja, wie gesagt, wir haben einfach versucht, die Atmosphäre über den Film in den Song rein zu transportieren. Und es gab ja damals schon Libraries, sag ich mal, mit Effekten und lizenzfreien Tonaufnahmen wie Hubschraubern oder Gewehrschüssen, Schreie etc. Konnte man aber auch zu der damaligen Zeit, wenn man ein bisschen Fantasie hatte, auch viele Sachen selber herstellen. Da waren wir immer wirklich die Könige drin. Und vielleicht hätten wir beim Film arbeiten sollen, um die Geräusche zu imitieren. Aber ich finde es auch, ist ein sehr gelungener Song. Wir haben ihn auch des Öfteren damals auf der Tour auch live gespielt. Live zieht er sich schon so ein bisschen, ist auch nicht so einfach rüberzubringen. In der heutigen Zeit kann ich mir den Song allerdings jetzt in der aktuellen Setlist auch nicht mehr wirklich vorstellen.
Dazu habe ich eine lustige Geschichte. Ich habe mir irgendwann in den 90ern dann eine Best of Gravedigger selbst gebrannt und wollte unbedingt diesen Song da drauf haben. Aber weil der ja so lang ist und ein Rolling nur 80 Minuten fasste, ich gehe davon aus, du kannst dich dran erinnern,
ja,
habe ich mir eine Edited Version selbst gebastelt. Die ging am Ende nur 6 Minuten 40, glaube ich. Das könnte man, glaube ich, schon live spielen. Wenn man also nur wirklich die rockigen Passagen aneinander reiht, könnte man den, glaube ich, schon so als 6,5-minütigen Song live bringen. Weil gerade der Refrain, also wenn der nicht zum Mitgrölen einlädt, dann weiß ich es auch nicht.
Ja, bestimmt. Aber wir haben so viele Songs, sag ich mal, im Endeffekt, ne, die auch live gut funktionieren. Wir haben jetzt in der neuen Setlist, haben wir jetzt nochmal variiert. Wir variieren jetzt den ganzen Sommer über, auch auf den Festivals. Wir haben so ein paar Oldschool-Dinger dabei, ein paar normale Festivals im Endeffekt. Wir haben jetzt noch Twilight of the Gods eingebaut von der Rheingold und Skies of Time von The Gravedigger, ein Song, den wir noch nie live gespielt haben, auch damals nicht mit Money zusammen, und sind da auch schon experimentierfreudig, aber ich will jetzt auch nicht die Band dermaßen überstrapazieren, dass sie jetzt irgendwie ein Repertoire für die Saison jetzt von 40 Songs lernen müssen. Wir schauen mal, wie das dann 2027 aussieht auf der Tour, ob wir da irgendwas Neues aufgreifen oder so. Aber das ist jetzt noch verfrüht, darüber zu sprechen. Und wir haben jetzt ein Repertoire, sage ich mal, von 30 Songs, das, was wir jetzt über den Sommer spielen, immer wieder im Wechsel. Das muss jetzt erstmal reichen.
30 Songs ist schon eine ziemliche Menge. Das müsste ja heißen, dass ihr also nicht zwei komplett unterschiedliche Setlists habt, aber schon 10 Songs, die ihr immer munter austauschen könnt, oder nicht?
Ja, wir tauschen in der Regel immer so, je nachdem, wie wir es machen, schon so 4 bis 5 Songs pro Setlist. Aber wir spielen auch manchmal 2 Setlisten an 2 Tagen hintereinander die gleiche oder so. Aber jetzt gerade bei den Oldschool-Shows packen wir natürlich ein bisschen mehr von aus der Anfangsphase mit rein, wie Wanna Rock You, Headbanging Man, Witch Hunter und solche Geschichten. Und wollen natürlich auch, selbst bei den Oldschool-Shows, packen wir auch zwei neue Songs mit rein, weil wir finden, dass das neue Album natürlich auch klassisch dazu passt, zu diesem Konzept. Und ja, es ist einfach ganz witzig, dann auch mal ein paar andere Songs zu spielen. Skies of Time kommt super live und ich denke mal, wenn der sich noch ein bisschen gesettelt hat jetzt und öfters gespielt wurde, dann wird er nochmal richtig fett werden.
An den kann ich mich auch erinnern. Das ist von The Grave Digger der Song, wo der Protagonist auf den Kirchenturm steigt, ne? Und dann enthauptet wird.
Genau. Das ist ja diese Geschichte von Edgar Allan Poe.
Genau. Nicht von Edgar Allan Poe ist inspiriert der Song Hate, würde ich mal sagen. Das ist dann nämlich Song Nummer 7 auf Heart of Darkness. Das ist der kürzeste Song, wenn man das Intro jetzt mal außen vor lässt. Der hat gerade mal 4 Minuten 22. Und das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, der einzige Song, der bei mir immer so ein bisschen Fragezeichen hervorruft, weil, ich weiß nicht, der geht irgendwie nicht so an mich. Vielleicht liegt es daran, dass er natürlich ein sehr, ja, schweres Los hat, wenn er nach dem Titeltrack mit seinen 12 Minuten erstmal anfängt. Hate, habt ihr den jemals live gespielt?
Ich weiß es gar nicht. Wenn, dann überhaupt auf der Heart of Darkness Tour selber, aber ansonsten danach mit Sicherheit nicht mehr. Und ja, das ist so ein Song, wie ich anfangs auch schon sagte, also Annihilator beeinflusst, ne? Wenn man da mal genauer hinhört, dann kann man auch schon so ein paar Parallelen dazu hören. Aber ja, ich habe den, dazu muss ich auch ehrlich gesagt, nicht wirklich im Kopf, wie der abläuft halt, ne? Aber interessant, nach dem Interview werde ich auf jeden Fall mal reinhören.
Okay, also es ist halt wirklich so, ich kenne das Album sehr gut. Ich habe es früher sehr viel gehört, aber Hate ist wirklich der Song, als ich die CD jetzt aus dem Regal genommen habe und hinten mir die Tracks durchgelesen habe, ist mir zu Hate erstmal gar nichts eingefallen. Aber zum nächsten Song natürlich, das ist ja, glaube ich, so neben The Grave Dancer der große Klassiker, beziehungsweise ich glaube, wenn es nur einen Song von Heart of Darkness gäbe, den man als Klassiker bezeichnen kann, ist es Circle of Witches, oder?
Ja, Circle of Witches hat natürlich dieses extrem ausladende Intro, war eigentlich das erste legitime und reguläre Video, was wir gedreht haben. Ich glaube, da haben wir sogar noch 3 oder 4 Tage auf so einer Burg in der Nähe von Leipzig gedreht. Wetter war scheiße und passte aber alles perfekt mit den Hexen und so. Ein sehr aufwendiges Video mit diesem ausladenden Intro, was wir live nicht abspielen oder so. Aber der Song ist halt wirklich sehr klassisch, Grave Digger und vom Riffing her und ja, ich würde sagen, Circle of Witches ist so ein Old-Time-Fave-Klassiker, auch von meiner Seite her. Wir haben ihn ja bis letztes Jahr in der Setlist gehabt, haben ihn ja dieses Jahr ausgetauscht gegen The Grave Dancer. Aber ich denke mal, er wird auch über kurz oder lang seinen Weg wieder zurückfinden.
Würdest du aus heutiger Sicht nochmal das, nennen wir es mal Hörspiel-Intro, vor den Song schneiden als Bestandteil des Songs? Oder würdest du heute sagen, wenn ich sowas mache, packe ich das als separaten Track davor? Weil man muss sich ja erstmal durch diese, das sind ja fast 2 Minuten Einleitung, in Anführungsstrichen kämpfen, bevor der Song dann erstmal so richtig losgeht.
Ich würde in der heutigen Zeit so ein Intro nicht mehr machen, daher stellt sich die Frage eigentlich nicht.
Okay.
Hätte man vielleicht damals als Extra-Track machen sollen, aber in der damaligen Zeit haben wir so ja noch nicht gedacht und wir fanden es cool und ja, ich muss auch immer vorspulen.
Okay, aber das heißt, du würdest auch nicht das Intro jetzt live wirklich mal nutzen, also wenn man, keine Ahnung, ihn vielleicht als erste Zugabe spielt, man geht von der Bühne und lässt das Intro laufen und jeder weiß, ah, jetzt kommt Circle of Witches, oder ist das so was, wo du denkst, das möchte ich eigentlich nicht machen, weil zum Beispiel mit Scotland United habt ihr ja öfter mal das Album-Intro vorher gespielt, bevor der Song dann live gespielt wurde.
Scotland United haben wir ja tatsächlich in der aktuellen Setlist auch drin, aber wir haben das Intro immer nur ablaufen lassen, wenn wir das als ersten Song gespielt haben. Niemals, wenn wir den in der Setliste selber drin hatten. Ne? Als Konzertintro finde ich das Intro auch super. Aber ich finde Intren generell einfach mittlerweile elendig langweilig. Und dafür nehme ich lieber einen anderen Song noch mit rein, weißt du, bevor ich ein 3-minütiges Intro ablaufen lasse vom Band. Wenn du in der heutigen Zeit schaust, bei vielen Bands, wie viele Sachen vom Band kommt, daher verzichte ich dann lieber drauf.
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich habe auch schon viele Bands in den letzten Jahren gesehen, wo man opulenteste Keyboard-Arrangements gehört hat und dachte, da steht nicht mal einer, der ein Keyboard hat. Also, wo kommen die denn wohl her?
Es gibt so eine Band aus Schweden, die wo man fast nur Keyboards hört und die auch keinen Keyboarder haben, weil sie den irgendwann mal rausgeschmissen haben. Daher wundere ich mich schon bei vielen, ja, mein Gott. Aber ich merke einfach, dass so diese Art von Musik, die wir machen, total einen Aufwind genießt, gerade jetzt in den letzten 12 Monaten, dass die Leute wieder wirklich auf handgemachte Musik stehen. Und wir haben sehr viel Zuspruch und das freut mich sehr, weil eigentlich unsere Musik hat es halt da auch nicht nötig, weil die Leute singen, wir haben viele Chöre auf den Alben, die Leute singen trotzdem mit, obwohl wir keinen Chorgesang haben. Warum soll ich jetzt im Hintergrund die Chöre abfahren? Nur zu versuchen, das so nah wie möglich an das Album ranzubringen, vom Hörerlebnis her. Ich meine, live ist live und Album ist Album. Und das war bei uns immer ganz eklatant wichtig, dass die Leute das Gefühl haben, dass wirklich alles live ist, ne?
Ja, eure Musik ist ja, hätte ich gesagt, aber auch oft kompositorisch darauf ausgelegt, zumindest bei den letzten Alben, dass man sie auch live genauso reproduzieren kann, oder nicht? Also ihr macht das jetzt ja nicht wie Blind Guardian, dass ihr euch einschließt und 200 Gitarrenspuren übereinander friemelt und hinterher dann überlegt, okay, wie breche ich das jetzt runter für eine Live-Fassung?
Absolut. Wir sind so und so, wir gehen den komplett entgegengesetzten Weg, wie man vielleicht auch schon gesehen hat jetzt in Essen, dass wir eigentlich komplett reduziert mittlerweile auf das wirklich Elementare zurückgehen, nämlich auf den totalen Signature-Sound der Band. Und das ist uns extrem wichtig und auch das wird auch, denke ich mal, bis unserem Lebensende so bleiben. Ich glaube nicht, dass wir nochmal ein Youth of War oder sowas rausschießen werden und auch keine opulenten Chöre. Die Zeiten sind einfach vorbei. Wir wollen das machen, so die Leute mitnehmen mit einfachsten Mitteln und ja, so wie wir angefangen haben, ne? Ohne großartig nachzudenken. Klar, so einfach funktioniert es heute nicht mehr, weil unsere Songs natürlich schon ein bisschen komplexer geworden sind von der Komposition her. Aber wir versuchen einfach, die Leute mit einfachsten Mitteln mitzunehmen. Und ich glaube, das wird honoriert. Und die Leute haben einfach Spaß in unseren Konzerten, die feiern. Und denen ist es dann auch scheißegal, ob da im Hintergrund der mega fette Chor ist oder nur ich alleine singe. Ich glaube, das genießen die eigentlich noch mehr. Und dass sie dann mitsingen können und selbst den Chor stellen können für sich.
Das soll in Essen auf jeden Fall sehr gut funktioniert, kann ich nur sagen, mit dem Chor. Ja, der reguläre Teil des Albums wird dann ja beschlossen vom Song Black Death. Das finde ich ein bisschen ulkig, der hat ein Fade-Out, das habt ihr ansonsten auf dem Album überhaupt nicht gemacht. Das ist deshalb lustig, weil der Bonustrack danach ein Fade-In hat, aber darum soll es erstmal gar nicht gehen. Black Death ist ja auch ein sehr unschönes Thema. Darum mal folgende Frage. Gibt es bei Heart of Darkness irgendwie ein lyrisches Konzept? Also es sind ja alles sehr düstere Themen letzten Endes. Aber es ist jetzt ja nicht wie eben The Grave Digger, was ja dann von Edgar Allan Poe inspiriert war. Also gibt es irgendein Rahmenthema oben drüber? Oder ist es einfach, ja, hat sich das damals einfach so ergeben, dass die Texte diesen düsteren Vibe hatten?
Nee, das hat sich einfach so ergeben. Ich arbeite ja schon immer gerne mit diesem düsteren Vibe, so mit so einem düsteren Geschichten. Wahrscheinlich jeder positiv denkende Mensch hat auch das die dunkle Seite und ich kann die halt schön aufarbeiten in meinen Texten. Und ja, Black Death ist halt Thema Pest, ist ja also ein bisschen auch geschichtsangehaucht. Über die, ja, vielleicht schon die Ahnung der Pandemie im Hinterkopf gehabt. Aber es war schon eigentlich ganz witzig, da auch mit den Texten dermaßen das Düstere eines Menschen herauszukehren oder meine düstere Seite da abzuarbeiten.
Damit ist, wie gesagt, der reguläre Teil des Albums beendet. Die Credits für die Texte gehen bei dem Album auf das Konto von dir und von Tommy Göttlich. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen, gemeinsam Texte zu schreiben? Weil ich habe früher bei meiner Band auch Texte geschrieben und ich fand es immer schwierig, wenn man mit jemandem anders was gemeinsam schreibt, weil man ja vielleicht einen eigenen Stil der Wortfindung oder sowas hat. Also wie muss ich mir das vorstellen, dass ihr damals Texte geschrieben habt?
Wollen wir so sein, Tommy war Englischlehrer oder ist immer noch Englischlehrer und Geschichtslehrer und hat eine Menge Ahnung, hat auch ganz großen Anteil an dem Album Tunes of War gehabt, weil er auch tierischer Schottland-Fan ist. Ich habe damals die Texte mehr oder weniger vorgeschrieben und er hat die bearbeitet und dann in grammatisch richtige Wortwahl und so gesetzt. Deshalb ist das eigentlich schon ein Gemeinschaftsprodukt. Und ja, er hat, wie gesagt, einen großen Anteil an der Tunes of War gehabt und in der heutigen Zeit habe ich da schon so meinen eigenen Stil gefunden. Auch schon, früher war es ein bisschen kruder, sag ich mal, alles. vielleicht ein bisschen zu krude für die damalige Zeit, als Tommy dabei war. Er wollte das halt ein bisschen schöner alles haben. Hat auch immer super Ideen gehabt, kann man gar nicht anders sagen. Und ja, heute ist das nicht mehr nötig.
Hast du dich entwickelt?
Genau.
Sehr gut.
Gott sei Dank.
So soll es ja auch sein. Wenn man in 45 Jahren Heavy Metal nicht ein bisschen Englisch gelernt hätte, wäre das ja auch schlimm, oder?
Absolut.
Ja, dann haben wir noch zwei Bonustracks. Der eine heißt My Life, 5 Minuten und 7 Sekunden lang. Das ist sehr witzig. In der CD damals gab es keine Texte für die beiden Bonustracks und auch meine Recherche im Internet auf den Metal Archives hat nicht irgendwie dazu geführt, dass ich irgendwo den Text dazu gefunden habe. Witzigerweise aber zu dem anderen Song, zu Dolphin's Cry. Aber erstmal My Life klingt irgendwie, fand ich so ein bisschen, als hätte man mehr oder weniger eine Jam-Session aufgenommen.
Ja, so ungefähr war das auch. Wir wollten, die Plattenfirma wollte Bonustracks und so viel ist uns da nicht eingefallen. Und der ist schon ein Gemeinschaftsprodukt aus einer Proberaum-Session auf jeden Fall. Ist jetzt auch kein Highlight der Great Digger-Historie, sag ich mal.
Okay, dem würde ich uneingeschränkt zustimmen. Aber Dolphin's Cry fand ich schon damals relativ gut. Und ja gut, ich glaube, der ist ein Bonustrack, weil er wahrscheinlich in diese düstere Stimmung nicht ganz so gut reingepasst hätte, oder? Gab es da einen anderen Grund?
Ja, von der düsteren Stimmung hätte er natürlich schon reingepasst, aber wir wollten irgendwie keine Ballade auf dem Album, deshalb ist der Bonustrack geworden. Es geht halt um Umweltverschmutzung und ja, dass die Erde eigentlich sich selber runterwirtschaftet, was ja immer noch sehr aktuell ist über den Klimawandel und so. Und Dolphins Cry steht da eigentlich als Synonym, ne, für diese Art von Umwelt, Meeresverschmutzung und so weiter und so fort. Und dass der Mensch halt doch schon sehr larifari mit seiner Umwelt umgeht, ne?
Also ja, er hat auch eine düstere Stimmung, aber ich meinte auch, also lyrisch, das ist ja wirklich ein Thema, was damals aktuell war. Gut, die Kindersoldaten bei Warchild sind ja auch aktuell, leider Gottes. Insofern gibt es halt Themen, die nie an Aktualität verlieren. Aber es war dann wirklich der Umstand, keine Ballade auf dem Album, was ihr dann ja aber für Tunes of War über den Haufen geworfen habt.
Ja, auf jeden Fall, weil das passt ja sehr gut ins Konzept natürlich, ne, mit Queen Mary. Daher haben wir die Ballade reingenommen. Ist ja ein Klassik-Track geworden, sag ich mal. The Ballad of Mary, Queen of Scots. Und ja, es hat schon da weitaus mehr gepasst als jetzt auf Fall of Darkness.
Kommen wir mal zum Line-Up. Klar, du hast damals gesungen. Die Band bestand ansonsten noch aus Tommy Göttlich, hatten wir eben schon erwähnt, am Bass, aus Uwe Lullis an der Gitarre und aus Frank Ulrich am Schlagzeug. Frank Ulrich hat nur auf diesem Album gespielt und ich meine, in der Biografie hättest du da auch irgendwas zu erzählt, aber ich kriege es gerade gedanklich nicht mehr so genau zusammen. Also war es wirklich so, dass er festes Bandmitglied war oder war er immer eher so eine Art Session-Drummer?
Nee, er war schon ein festes Bandmitglied, bis wir dann festgestellt haben, dass er doch Drogen konsumiert, die nicht zu unseren Ansichten passten. Und dann haben wir uns einfach von ihm getrennt nach der Tour.
Und dann ist dir der Dave Murray-Doppelgänger über den Weg gelaufen. Daran erinnere ich mich. Irgendwo auf einer Toilette, glaube ich, hast du erzählt.
Genau, das war im Luxor in Köln. Stefan Arnold, genau.
Ja, ich erinnere mich. Ich habe diese Biografie als Hörbuch gehabt oder habe es auch immer noch und ich finde sie sehr unterhaltsam und sehr lustig von der ganzen Formulierung. Ich habe nur eine Frage dazu. Wieso hast du das damals eigentlich nicht selbst eingesprochen?
Es kann aus reiner Faulheit gelegen haben und das war ja schon auch recht aufwendig und unser damaliger Keyboarder Hans-Peter Katzenburg hat das ja reingesprochen, der auch weitaus mehr schauspielerisch auch, sag ich mal, von der Didaktik her doch da schon weitaus versierter war als ich.
Okay.
Ich würde es wahrscheinlich heute selber sprechen, aber damals hat sich das dann so nicht ergeben.
Gibt es eigentlich eine Option, dass es jemals einen zweiten Teil davon gibt oder ist dein Leben jetzt langweiliger geworden, dass du sagst, da kann man gar nicht mehr so viel drüber erzählen?
Nee, mein Leben ist nicht langweilig, sondern schön.
Ist ja gut.
Nein, es wird definitiv keinen zweiten Teil geben. Weil alles, was jetzt ist, ist so in meinen Gedanken, nehme ich mit, irgendwann ins Grab. Aber da sind auch so viele unschöne Sachen passiert, sag ich mal, danach noch, dass ich da eigentlich gar nicht drüber reden, sag ich mal, in der Öffentlichkeit. Und daher wird es diese Geschichte halt auch nur in meinem Kopf geben.
Hast du zu den Mitgliedern von damals noch irgendeine Form von Kontakt oder sind die Brüche damals so unschön abgelaufen, dass man sagt, da ist nichts mehr zu machen und auch kein Interesse mehr vorhanden?
Mit Tommy, der Bruch war sehr hart, sag ich mal. Da ist überhaupt kein Interesse mehr, auch wahrscheinlich von seiner Seite her. Mit Uwe und Tommy hatten sich ja da mal zusammengeschlossen zu Rebellion. Da gab es dann auch sehr unschöne Geschichten. Und ich habe mich aber jetzt vor anderthalb Jahren mit Uwe mehr oder weniger ausgesöhnt. Und Uwe wird auch als Special Guest wahrscheinlich viele Leute erfreuen bei der 45 Jahre Wacket Show.
Da bin ich dabei, da bin ich ja sehr gespannt drauf. Wusstest du, dass Bela B. von den Ärzten Grave Digger mag?
Ja, das wusste ich. Wir haben die Ärzte tatsächlich mal getroffen. Ich glaube, es war 95 auf der Tour oder 94 auf der Tour mit Running Wild. Da haben die in Berlin, glaube ich, irgendwo gespielt und sind dann zu der Grave Digger Show gekommen und haben sich sogar Merchandise gekauft.
Also ich weiß das, weil es eine Ärzte-DVD oder damals Videokassette gab, wo Bela B. halt gefilmt wird, wie er Symphony of Death in der Hand hält und den Text vorliest und dann irgendwie nur meint, Skyl. Das fand ich damals sehr witzig und das hat mich sehr gefreut damals. Aber Bela B. ist ja, glaube ich, generell ein Typ, der härtere Musik mag und nicht nur diesen spaßigen Funpunk.
Das kann sein. Ich habe die Jungs nie getroffen oder so. Daher, ich glaube, Bela mag das auf jeden Fall, ob Farin das jetzt auch mag. Ich weiß, dass sich beide mit kräftiger Merch damals eingedeckt haben, aber ich habe sie beide leider nie getroffen.
Wir sind jetzt mit dem Album durch. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, so was die breite Masse klingt jetzt komisch, aber was auf den Metal Archives so steht und wie Heart of Darkness im Gesamtbezug auf eure Diskografie dasteht. Und Stand heute ist es das viertbestbewertetste Album von euch. Auf dem ersten Platz steht Rheingold mit 92% Durchschnittsbewertung. Es gibt 11 Bewertungen auf dem Metal Archives dazu. Mhm. Dann kommt Clash of the Gods mit 90% Durchschnittsbewertung. Das sind allerdings nur 4 Bewertungen. Fields of Blood hat 89. Das sind aber nur 2 Bewertungen. Und dann kommt schon Heart of Darkness mit 88% und 9 Bewertungen. Also das Album scheint in der Wahrnehmung schon relativ gut abzuschneiden. Ich kann es vollkommen nachempfinden. Ich fand es damals auch wirklich großartig. Und wie sortierst du es so in eurer Gesamtkonstellation jetzt ein? Also du hast schon gesagt, es war der Wegbereiter für konzeptionelle Arbeiten, eben durch den Titeltrack Heart of Darkness. Aber auch sonst, denkst du gerne dran zurück? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, nee, lieber nicht?
Doch, ich finde das Album sehr, sehr gelungen, sag ich mal. Ist auf jeden Fall ein Meilenstein, auch in der Grave-Digger-Historie. Und wie gesagt, ich spiele 2, 3 Songs immer noch sehr gerne von. Aber ist jetzt nicht so, dass es immer halt präsent in meinem Kopf ist oder so. Ist jetzt nicht so präsent wie zum Beispiel ein Heavy Metal Breakdown oder Tunes of War.
1995 ist es erschienen bei Gun Records. Ich kann mich erinnern, in der Biografie erzählst du, ihr hättet damals erstmal nur einen Verlagsvertrag gehabt bei Draka, ist das richtig?
Genau, und das war ja schon mit dem
Reaper
Demo, genau, mit dem For Promotion Only Demo. Das ist ja dann auch den Gun-Leuten in die Hände gefallen und auch Draka, und daraufhin haben wir dann den Plattendeal bekommen und haben dann auch das Reaper-Album veröffentlicht, das erste Mal über Gun Records.
Und für den Nicht-Fachmann, was heißt denn jetzt ein Verlagsvertrag? Das klingt so bürokratisch irgendwie.
Ja, ist eigentlich im Metal-Bereich jemand, der eigentlich deine Rechte mit auswerten soll, im Bereich Film gucken, dass man halt Soundtracks bekommt und so. Im Metal-Bereich ist ein Verlagsvertrag totaler Schwachsinn. Da kann man besser auf Copyright Control gehen, das heißt, man hat alle Rechte in der eigenen Hand, weil im Endeffekt der Verlag verdient nur Geld und tut nichts. Das muss man einfach mal so knallhart so sagen. Und wir haben uns da viel blenden lassen und auch über Vorschüsse, die dann von unserer GEMA-Kohle wieder abgezogen worden sind. Also das ist alles totaler Bullshit. Kein Mensch braucht heute in der heutigen Zeit, gerade wenn er Heavy Metal macht, einen Verlag.
Okay. Aber Kohle steckt in dem Album ja schon drin, oder? Also ihr habt ja in einem recht ordentlichen Tonstudio damals aufgenommen.
Genau, das ist eine ganz witzige Geschichte. Das war das erste Album, was wir im Prinzipalstudio gemacht haben mit Jörg Umbreit und haben ja dann bis 2022, bis in die Pandemie rein mit Jörg gearbeitet. Jörg ist mittlerweile einer meiner besten Freunde. Ich mache ja bei zwei Platten mache ich ja die Produktion selber. Ist auch alles um ihn abgesprochen. Und daher ist das eigentlich witzig. Wir haben sehr lange zusammengearbeitet, treffen uns noch. Ich war jetzt über Ostern wieder im Prinzipalstudio privat und treffen uns auch oft und haben auch immer jede Menge Spaß und tauschen uns aus. Daher war es das erste Album, was wir da gemacht haben. Und da haben wir auch letztes Wochenende noch drüber gesprochen, wie das alles zustande gekommen ist und wie lange wir da jetzt schon befreundet sind. Und das ist eine tolle Sache.
Eine Sache, die ich sehr interessant finde, ist, im Booklet steht, dass der Chor auf dem Titeltrack, also auf Heart of Darkness, vom Konzertchor Köln eingesungen worden ist. Wie genau kommt man denn an einen Konzertchor für eine Heavy-Metal-Produktion und wie hat man zur damaligen Zeit einen solchen Chor überhaupt aufgenommen?
Den Chor haben wir hier in Köln aufgenommen. Meine Schwiegermutter hat da gesungen und daher kam die Connection und der Dirigent war auch ganz angetan davon. Dann haben wir das hier mit mehreren Mikros hier in einer Lokalität, sag ich mal, aufgenommen und dann dort eingebaut. Ja, das Cover kann man ferner dazu sagen. Das war eine meiner Ideen, die Andreas Marschall auch super umgesetzt hat. Ist eins seiner Glanzstücke, was er gemalt hat und passt hervorragend zum Albuminhalt, sag ich mal, und präsentiert auch unsere Idee des Titelstücks ausgezeichnet.
Ja, das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten. Und ja, der Reaper ist ja auch schön drauf und er hat seine Fiedel auch dabei. Die steht ja sehr schön dekorativ am Rande. Das ist schon, also ich weiß, damals, so mit 14 Jahren, war das so ein Cover, das mich als Fan von Horrorgeschichten oder auch Horrorfilmen schon per se angesprochen hat. Das war schon eine sehr schöne Angelegenheit damals. Ja, ihr seid ja auf 45 Jahre Gravedigger-Tour. Habt ihr jemals darüber nachgedacht, wirklich so eine, also was Ähnliches wie Iron Maiden es machen, zu machen, also dass man mal sagt, wir spielen jetzt eine Tour zum 30. Jubiläum von Heart of Darkness, wo man quasi die Setlist von damals nochmal spielen würde. Also ich weiß, ihr habt schon mal Tunes of War komplett und am Stück gespielt, in Wacken zu einem Jubiläum, aber habt ihr euch jemals mit solchen Gedanken auseinandergesetzt oder sind das so Dinge, wo du sagst, das ist mit dem heutigen Line-Up vielleicht nicht machbar oder auch, keine Ahnung, das möchten die Leute gar nicht hören?
Ich würde mal sagen, mit dem heutigen Line-Up ist ganz, ganz viel machbar. Und ob wir sowas in Zukunft nochmal machen, mag mal dahingestellt sein. Ich finde es ja immer besser, wenn man sein Repertoire sehr erweitert präsentiert und auch sehr abwechslungsreich. Aber ob wir jetzt vielleicht nochmal irgendwann vielleicht das ganze Excalibur-Album spielen oder The Gravedigger oder so, müssen wir mal schauen. Vielleicht fällt uns irgendwann mal was ein, aber im Moment präsentiere ich den Leuten lieber nochmal so ein Overview. Und wir spielen ja jetzt, wie du ja selber auch in Essen gesehen hast, sehr viel bis ins Jahr herein 2010. Und ab da lassen wir es bis auf das neue Album auch ein bisschen liegen, alles, was wir da komponiert haben. Aber ich finde, es passt auch gut zu dem neuen Line-Up und ich glaube, die Leute waren auch ganz begeistert.
Ich war auf jeden Fall begeistert, weil ich viele Songs gehört habe, die ich lange Zeit nicht mehr gehört hatte. Also das, meine Begeisterung habt ihr damit auf jeden Fall ausgelöst, kann ich nur sagen. Und das sollte ja das Ziel auch von solchen Kunstgriffen sein. Ne? Wenn man sagt, okay, wir spielen jetzt viel 90er-Sachen, dann ist das ja auch in Ordnung, denn die passen auch sehr gut zusammen mit dem neuen Material. Vielleicht hätte ich mich gefreut, wenn es noch 2, 3 mehr neue Songs gegeben hätte, weil ich glaube, in der aktuellen Setlist waren nur 3.
Genau, in der aktuellen Setlist sind nur noch 2. Weil wir noch wieder weiter variieren und danach versuchen, noch eine größere Bandbreite über die über das Repertoire der Band Gravedigger zu schaffen.
Und die Aussparung ab 2010, hat das jetzt was mit dem Split mit Axel Ritt zu tun oder einfach ist das so nach dem Motto, die Songs haben wir ja in den 15 Jahren oft genug gespielt?
Ja, wir haben in den 15 Jahren ja viele Sachen aus der Zeit gespielt. Axel Ritt bleibt mir als Gitarrist jetzt nicht in schöner Erinnerung, sag ich mal. Dafür hat er seinen Teil selbst dazu beigetragen. Und daher habe ich im Moment auch keinen Spaß daran, diese Sachen zu spielen.
Ja, kann man ja durchaus nachempfinden. Ich habe mal mit jemand anders ein Interview geführt, mit Kenny von Heat, falls du ihn und die Band kennst. Und er hatte seine Band mal temporär verlassen und meinte, auch in der Zeit hätte er sich dann die Songs der Band nicht anhören können, weil er meinte, das ist halt wie wenn man ja eine Liebesbeziehung oder was auch immer beendet hat. Da möchte man nicht unbedingt mit der Person ja viel zu tun haben. Und genauso, also ich kann es nachempfinden, dass man sagt, wenn jemand eine Band verlassen hat oder man sich getrennt hat, dass man dann nicht unbedingt die Songs jetzt so gerne spielt, weil sie vielleicht ja unschöne Erinnerungen mit sich bringen.
Ja, eine Trennung kann so ablaufen oder so, aber wenn man dann versucht nachzutreten, so wie Axel Ritt, dann bleibt das nicht ohne Folgen, sag ich mal. Ne? Und daher habe ich eigentlich kein Interesse im Moment, Songs aus seiner Ära zu spielen.
Okay, jetzt muss ich dir noch eine Sache erzählen. Weißt du, dass du schuld bist, dass es diesen Podcast hier gibt?
Nee.
Das habe ich mir nicht ausgedacht. Du hast ja das Steelhammer-Album veröffentlicht, nach dem Gravedigger-Album Symbol of Eternity. Und ich habe mich damals so ein bisschen gefragt, warum eigentlich? Weil ja, musikalisch klingt Steelhammer schon ein bisschen anders, aber durch deinen Gesangsstil hat man immer irgendwie Assoziationen direkt zu Gravedigger. Und darum habe ich mich wirklich so gefragt, warum eigentlich? Warum macht Chris Boltendahl das eigentlich? Und in der allerersten Podcast-Folge von diesem Podcast geht es genau darum, dass ich ungefähr 15 Minuten mich frage, warum hat Chris Boltendahl das gemacht? Und damals meinte ich, vielleicht kann ich ja mal mit ihm darüber reden. Und wenn du magst, können wir das jetzt mal kurz machen.
Also Steelhammer ist eine Idee gewesen, die ist ganz lustig entstanden. Ich habe ja damals noch für Raw Records so ein bisschen als A&R gearbeitet. Hab da mit Jens Becker gesprochen. Ich habe gesagt, immer deine ganzen X-File-Alben, die liegen irgendwie brav, wollen wir die nicht nochmal veröffentlichen? Hat er zugestimmt. Muss man aber dazu sagen, jetzt schließt sich wieder der Kreis, weil X-File ja Supportband war auf der Heart of Darkness Tour. Und da habe ich gesagt, ey, lass doch X-File einfach nochmal irgendwie, ne? Ich kann singen hier. Ich habe einen geilen Gitarrist, Tobi hier von Orn Hogan, der ehemalige Gitarrist, der ist auch Riesenfan davon. Können wir doch überlegen, ob wir da nicht irgendwie ein neues Album machen. Das hat er dann aber abgelehnt. Und dann habe ich mir gedacht, aber Tobi ist so ein geiler Gitarrist. Irgendwie hab Bock, was mit dem zu machen. Und habe ihn dann angerufen und gesagt, komm, hast du Bock auf ein Soloalbum von mir? Und dann haben wir da Songs geschrieben. Ne? Und das, ich denke mal, so viele Sachen. Ich bin jetzt keiner, der an überirdische Kräfte glaubt oder so. Aber ich denke immer, dass Sachen, die passieren, irgendwie miteinander verzahnt sind. Und damals hat sich das dann so ergeben, ja, dass wir eigentlich Gravedigger-Songs geschrieben haben, mehr oder weniger so, wie sie vielleicht nach Heavy Metal Breakdown oder Witch Hunter geschrieben worden wären. Und das dann als Steelhammer veröffentlicht worden ist. Und als Axel Ritt dann die Band verlassen musste, war für mich relativ schnell außer Frage, dass ich Tobi frage, ob er da weitermachen möchte. Und wenn man den Bone Collector hört, hat sich das ja dann auch alles sehr zum Positiven gewandelt.
Du spielst jetzt auf den Gitarrensound von Symbol of Eternity an, nehme ich jetzt an.
Unter anderem, ja.
Okay. Aber das passt fast so ein bisschen, weil, also ich habe mich immer so gefragt, wenn man jetzt Soloalben macht, gibt es ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder klingt es halt genauso wie das, was man sowieso macht, weil das eben der Stil ist, den man fährt, oder man tobt sich auf völlig anderen Ebenen aus, die man bei der Hauptband nicht bedienen kann. Und darum habe ich eben immer gedacht, also eigentlich klingt Steelhammer schon sehr nach einem Gravedigger-Album. Und wenn man jetzt fies wäre, würde ich sogar fast sagen, es klingt auch besser als das damals dann neue Gravedigger-Album. Und naja, das war halt so ein Punkt, der mich damals, also es ist wirklich wahr, ich habe die Steelhammer-Platte angemacht auf einer Autofahrt und meine Frau, damals noch meine Verlobte, guckte mich an und fragte, haben Gravedigger schon wieder ein neues Album? Und ich so, nee, das ist nicht Gravedigger. Ja, aber das ist doch der Sänger. Ich so, ja, das ist Chris Boltendahl. Ja, aber wieso ist das denn nicht Gravedigger? Das klingt doch so. Ich so, ja, weiß ich nicht. Da müsste man eigentlich mal einen Podcast drüber machen. Und so ist das hier entstanden. Das heißt, du bist also schuld daran, dass ich jetzt hier seit 90 Folgen die Leute vollschwallern darf. Vielen Dank dafür, dass du das hier auf den Weg gebracht hast und dir dann jetzt zur 90. Folge auch mal die Zeit genommen hast, ein bisschen was zu erzählen. Das finde ich echt stark.
Das freut mich sehr.
Ich hoffe, du kriegst das jetzt nicht in den falschen Hals, so nach dem Motto, was hat der damals für einen Scheiß da verzapft. Es hat mich wirklich mehr so nach dem Motto bewegt, warum? Warum macht man das? Aber das habe ich jetzt sehr gut nachempfinden können, weil ich glaube, wenn man halt etwas machen möchte und es vielleicht in der aktuellen Situation nicht ganz dem entspricht, wie man es möchte, dann Ja, wie hast du es eben so schön gesagt, dann kommen halt Dinge vielleicht zusammen, die zusammenkommen müssen. Ne? Kann man das so sagen, dass es vielleicht so war?
Ja, absolut. Ich sage mal, mit Tobi ist eigentlich der passende Schuh gefunden, sage ich mal, der da auch eine gewisse Zeit lang uns verloren gegangen ist. Ne? Und er bringt einfach diese basische Metallität, sage ich mal, wieder zurück in diese Band. Und auch live macht das halt irre Spaß. Und das merkt man einfach. Und die Band ist mehr wieder eine Einheit. Und nicht drei Leute und ein Vortänzer. Und das ist einfach was, was ich sehr genieße und da auch richtig Bock habe.
Also man sieht es euch live auf jeden Fall an. Die Chemie zwischen dir und Tobi scheint sehr gut zu sein, weil ich war ja auf dem Konzert in Essen zusammen mit meinem Kumpel Mike. Ich gehe davon aus, du erinnerst dich an ihn. Er hat dich für powermetal.de interviewt. Und hinterher meinten wir nur, also wie die beiden sich permanent angegrinst haben während des Konzerts, das war wirklich schön. Also da hat man gemerkt, da haben zwei Leute Spaß auf der Bühne, absolut.
In unserem Alter geht es nur noch um Spaß, ne? Weil es geht nicht um Konkurrenz, es geht nicht um, wer ist der Schönste und wer hat die meisten Muskeln. Es geht einfach um den Leuten einen tollen Abend zu servieren und die mitzunehmen. Und ich denke mal, wenn man selber Spaß auf der Bühne hat und das die Leute merken und man kann das transportieren ins Publikum, dann hat man schon vieles richtig gemacht.
Das würde ich auch so sehen. Habe ich es mir eigentlich eingebildet oder ist die aktuelle Tour wesentlich besser besucht als die Tour davor? Weil bei der Tour davor war ich in der Zeche in Bochum und die kam mir sehr leer damals vor.
Ja, wir haben jetzt das Doppelte im Tourrock gehabt, ne? Und hätten auch noch wahrscheinlich 150, 200 Tickets mehr verkaufen können. Aber ist natürlich schön, wenn man dann mit 500 Leuten eine Sold-Out-Show hat. Und damals in der Zeche waren es, glaube ich, sogar nur 230.
Okay, also habe ich mir das wirklich nicht eingebildet, dass die Zeche damals relativ gelichtete Reihen hatte.
Nee, überhaupt nicht. Nee, das war schon wahr. Also wie gesagt, die letzte Tour, die wir vor der Bone Collector Tour gemacht haben, die war schon weitaus schlechter besucht.
Dann ist es euch ja durchaus zu gönnen, dass das jetzt wieder richtig abzugehen scheint. Also ich kann mich nur wiederholen, das Konzert hat sehr viel Spaß gemacht im Essener Tourrock. Und ja, ob es nochmal 45 Jahre werden, da glaube ich jetzt nicht dran. Also, oder könntest du dir das vorstellen?
Nein, wir haben jetzt gesagt, wir feiern jedes Jahr. Wir haben jetzt mit 45 Jahren Gravedigger ja mehr oder weniger die letzte Periode unseres Schaffens eingeleitet. Wir schauen mal, wie lange das geht. Aber wir feiern jetzt jedes Jahr. Nächstes Jahr sind 46 Jahre Gravedigger, 47 Jahre. Und jedes Jahr hat halt das Jahresmotto und damit die Leute auch wissen, hey, wir haben jetzt hier alte Säcke, aber die haben es noch richtig drauf.
Aber das Lustige ist ja, der gute Tobi, der ist ja nur minimal älter als eure Jubiläen, ne? Also ich glaube, ein Jahr ist er nur älter.
Genau, bei Heavy Metal Breakdown, nee, zur Bandgründung war er genau ein Jahr alt. Aber hey, das ist Rock'n'Roll, er liebt diese Band, er liebt diese Art von Musik und das merkt man in jedem Ton, den er spielt und so soll es sein.
Absolut. Damit schließen wir langsam mal den Kreis. Ich würde noch in die Podcast-Playlist Songs packen. Normalerweise soll der Gast dann immer was zu den Songs sagen, aber erübrigt sich ja, wir haben ja ausufernd über die Songs gesprochen. Darum würde ich mal in die Podcast-Playlist auf jeden Fall Heart of Darkness packen. Den Song sollte, glaube ich, nicht nur jeder Gravedigger-Fan hören, sondern auch jeder, der theatralisch angehauchte Musik mag. Und dann als etwas obskuren Song würde ich noch Dolphin's Cry dazu packen. Den hast du damals, glaube ich, deiner Frau oder Freundin, Verlobten gewidmet in den Credits. Kann das sein?
Genau. Das ist meine Frau. Wir sind jetzt auch, hatten schon silberne Hochzeit und sind dieses Jahr, lass mich nicht lügen, 36 Jahre zusammen.
Das erfreut einen, ja. Dass Sachen Bestand haben. Sehr schön. Und als letztes packe ich da noch was in die Playlist, was dann ganz neu von euch ist, wo du uns vielleicht noch ein paar Worte zu erzählen kannst. Denn nach der Veröffentlichung des Albums ist jetzt eine weitere Single erschienen namens Hellfire Crusade. Was hat es denn damit auf sich und wieso war die nicht auf dem Album?
Wir hatten zwei Bonustracks eingeplant. Man wollte keine Bonustracks haben bei der Plattenfirma. Da haben wir gesagt, okay, dann schieben wir die irgendwann mal im Laufe des Jahres so als Bonus für die Fans einfach raus. Und das war jetzt Titel 1 und es wird im Juni noch ein zweiter kommen. Und ja, die kommen aus der Session von Bone Collector. Die haben es nicht aufs Album geschafft, soll aber qualitätsmäßig jetzt nicht so zu bewerten sein. Sind beides tolle Songs. Den zweiten mache ich jetzt gerade fertig noch. und dann wird der im Juni veröffentlicht.
Okay, das heißt also, das sind keine wie My Life, wo man so nach dem Motto, man braucht einen Bonustrack, sondern hier war es genau umgekehrt. Man hatte was, aber die Plattenfirma hat gesagt, nee, nee, lieber nicht.
Genau.
Und wie ist das mit Werbeeffekten? Glaubst du, dass so eine Standalone-Single gerade so in Zeiten von Streaming noch einem nochmal einen besonderen Boost geben kann? Oder ist das völlig irrelevant bei der Art von Musik, die ihr macht?
Ja, es gibt schon digital auf jeden Fall einen Boost. Man sieht die Zugriffszahlen bei Spotify und anderen Streaming-Diensten. Wir haben den Release der Single extra gewählt, sag ich mal, weil die Konzertreihe wieder damit anfing letzte Woche Donnerstag. Und der zweite Titel kommt dann eigentlich vom Rockfest Barcelona raus. Und dann geht es ja eigentlich so in die Sommerfestivals. Und die beiden Punkte sind da schon dementsprechend auch, die beiden veröffentlichten Daten sind dann dementsprechend auch schon gewählt. Dann wird es aber nochmal eine ganze lange Zeit nichts geben. Und das wird dann erst wieder im Herbst 26 losgehen mit den Songs, Teaser-Songs für das neue Album, was dann im Januar 27 erscheinen wird.
Also alles schon streng geplant.
Absolut. Generalstabsmäßig.
Ich habe mal gehört, dass man ungefähr 1,5 Jahre Zeit braucht, also von dem Moment, wo man sagt, wir machen jetzt ein neues Album, bis man es am Ende wirklich veröffentlicht. Kommt das zeitlich hin oder ist das Humbug?
Man kann auch Alben schneller veröffentlichen, indem man direkt nach dem VÖ des einen Albums direkt wieder anfängt mit den nächsten Songs. Also es geht schon. Aber in der heutigen Zeit ist schon okay, wenn man 2, 2,5 Jahre dazwischen hat.
Weil man ja auch die Gelegenheit sicherlich nutzen sollte, um die Songs live zu spielen. Und werden die Bonustracks auch ihren Weg in eine Live-Setlist irgendwann finden? Oder sind das dann so Online-Only-Sachen?
Oh, das, ich glaube eher nicht, weil wir haben auch Bond-Collector noch Sachen, die wir wahrscheinlich immer mal live spielen wollen. Und ich glaube nicht, dass der Bonustrack oder diese Single-Alone-Veröffentlichung jetzt den Weg in die Setlist findet.
Okay, damit sind wir dann jetzt wirklich am Ende angekommen. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass du dir die Zeit hierfür genommen hast. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß heute hier und es war nicht zu nervig für dich.
Nee, auf jeden Fall. Es ist für mich ja auch eine Zeitreise, sage ich mal, über was zu sprechen, was in meiner Vergangenheit entstanden ist. Und daher genieße ich sowas auf jeden Fall.
Das ist wunderbar. Möge die Reise noch lange weitergehen, dass du noch mehr schöne Zeitreisen machen kannst. Denn nächstes Jahr, ja, wir haben es ja schon angeteasert, nächstes Jahr gibt es dann 30 Jahre Tunes of War. Und das schreit ja auch nach irgendeiner Form von Jubiläum. Gibt es eigentlich eine Chance, dass es
auf zum nächsten Podcast.
Theoretisch auch, natürlich, immer. Ich meine, wie gesagt, man kann auch über 20 Jahre 25 to Life sprechen, was ja auch eine sehr große Sache damals war. Ne? Da habt ihr 2,5 Stunden gespielt. Das ist ja auch nicht so die Zeit, die ihr normalerweise auf der Bühne stehen würdet, oder?
Genau, da haben wir von jedem Album 2 Songs gespielt.
Ich erinnere mich. Und bei eurer 20 Jahre Jubiläumsshow in der Zeche damals, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, wo Shadowmaker nicht so ganz geklappt hat, hattet ihr das Set 2 geteilt. Ihr habt erst von jedem Album einen Song gespielt, der eher unbekannt und selten live gespielt wird. Und dann habt ihr die Klassiker ausgepackt und ihr habt sogar einen Song vom Digger-Album gespielt. Wie ist das eigentlich? Ist das für dich Gravedigger oder ist das sowas nach dem Motto, nee, das ist, hüllen wir den Mantel des Schweigens drüber?
Wir haben ja auch auf der Exhumation nochmal einen Song neu aufgenommen. Ja, das Digger-Album ist so kontrovers, sag ich mal. Sind ein paar nette Songs drauf. War mal anders gedacht, sag ich mal, bevor wir es aufgenommen haben. Da war es wirklich ein saugeiles Heavy-Metal-Album, was dann, ich bin so scharf auf diese alten Demos. Ich muss mal Uwe fragen, ob der die noch hat. Weil es war wirklich ein unglaublich geiles Heavy-Metal-Album wäre es geworden. Aber es sollte damals nicht sein und ja, wer weiß, wofür es gut war.
Jetzt hast du gerade so schön gesagt, du wärst scharf auf diese alten Demos. Es gäbe etwas, worauf ich sogar scharf wäre, weil zur Excalibur-Tour habt ihr mal angekündigt, dass ihr das Konzert in der Bochumer Zeche aufnehmt für DVD und Live-Album. Und es wurde, meine ich, damals auch live im Internet übertragen und gefilmt wurde auf jeden Fall. Ich war dabei, ich weiß es. Aber irgendwann hieß es, die Aufnahmen waren nicht gut genug und ich habe seitdem nie wieder was gehört. Existieren diese Bild- und Tonaufnahmen noch und gibt es da eine Chance, dass das irgendwann mal den Weg auf die Veröffentlichungsplattform findet? Weil du hast jetzt ja auch zum Beispiel die For Promotion Only auf Spotify und Co. gepackt.
Ja, aber ich habe alte Datbänder hier, aber die sind leider nicht so gut, dass man die hätte veröffentlichen können. Auch wenn man sie gemischt hätte, sage ich mal. Warum wurden ja auch keine Multitrack-Aufnahmen gemacht? Daher denke ich mal, das wird dann auch nicht so bleibt der, wie nennen wir das, der Wunsch, Gedanke, bleibt so stehen, aber es wird nicht realisierbar sein.
Wie habt ihr das denn dann damals aufgenommen? Ich kann mich erinnern, auf beiden Seiten der Bühne standen auf der Bühne Mikrofone. Waren die wirklich für die Live-Aufnahme?
Ich glaube ja, und das war glaube ich auch für Streaming. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich müsste das mit Uwe nochmal rekapitulieren. Aber ich glaube nicht, dass da eine Chance besteht.
Schade, weil das hätte ich sehr gerne mal erlebt, weil da habt ihr ja auch zum Beispiel Emerald Eyes gespielt. Ist ja auch ein Song, der eher selten so live zum Zuge kommt.
Ja, das stimmt.
Ja, jetzt sind wir aber wirklich am Ende. Eine Tradition besagt, dass der Gast den Podcast beenden darf mit einem Zitat oder mit weisen Worten oder was auch immer. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit dafür genommen hast und mir so wirklich einen kleinen Traum erfüllt hast. Vielen, vielen Dank dafür.
Gerne, das wären auch schon meine abschließenden Worte. Liebe Freunde da draußen, wenn ihr einen Traum habt, versucht den zu leben, weil irgendwann ist euer Leben zu Ende und dann könnt ihr den Traum nicht mehr leben. Ich konnte mir meinen Traum erfüllen, bin dadurch auch ein sehr glücklicher Mensch, ein sehr ausgeglichener Mensch und freue mich, wenn ich euch noch ein paar Jahre die Band live und auf Platte präsentieren darf.
Das klingt wunderbar. Vielen Dank, Chris. Ciao.
Gerne, bis dann. Ciao. Ich muss mal irgendwas wegdrücken hier, Augenblick.
Ja.
So. Entschuldigung.
Kein Problem.